So, ich denke, ihr habt gut aufgepasst gerade bei der Lesung und das war's. Da war jetzt das Happy End, von dem Viktor vor 3 Wochen schon gesprochen hat. Ja, und dass er mich beneidet hat, wobei ich zu meiner Rechtfertigung sagen muss, ich habe die Termine aussuchen lassen und habe das genommen, was übrig blieb. Und heute ging es auch einfach nicht bei Dima, weil Dima hat heute Geburtstag und dann, wenn ihm später alle gratulieren und so, ist er sowieso mit der Predigt unglücklich. Und deswegen bin ich heute dran mit diesem Happy End, mit dem Ende des ersten Buches Mose und mit dem Ende der Geschichte von Josef. Aber wer das so kennt von einer guten Serie, die man guckt, da gibt es oft dann auch diesen Rückblick, was davor geschah. Ja, und wir haben vor 3 Wochen gestartet, Josef mit seinen Brüdern bei seinem Vater Jakob. Josef als der Sohn, der bevorzugt wird von seinem Vater, der diesen bunten Mantel bekommt und irgendwie nicht so ganz klarkommt mit seinen anderen Brüdern. Und am Ende führt es dazu, dass seine Brüder ihn nach Ägypten verkaufen. Wir wurden vor 3 Wochen gefragt, was hält dich davon ab, Gottes Wort zu hören? Die Brüder haben immer etwas vorgeschoben, weil sie Gott nicht zuhören wollten. Und wir wurden auch gefragt, wie kreativ wir darin sind, unseren Unfrieden mit Gott zu verschieben oder zu verdrängen. Dann ging es weiter, Josef ist in Ägypten angekommen, kommt in das Haus des Potiphar und seine Frau versucht ihn. Ja, die versucht ihn ins Bett zu kriegen, um es deutlich zu sagen, aber er bleibt stark. Er widersteht diesen Versuchungen und Robert hat uns gesagt, es geht darum, dass wir ein waches Gewissen haben, dass wir von Gott uns das Gewissen immer wieder schärfen lassen, damit wir wissen, was falsch und was richtig ist, weil woher sollen wir es denn sonst wissen? Und mir hängt diese Frage noch im Kopf immer wieder, wie sollte ich so großes Übel gegen Gott tun und sündigen? Ja, Josef war klar, dass er einen Gott hat, gegen den er nichts Böses tun möchte. Und letzte Woche ist er dann, obwohl er nichts getan hat, im Gefängnis gelandet, trifft dort auf den Bäcker, auf den Mundschenk und endgültig dann auch landet er beim Pharao, um immer Träume deuten zu dürfen. Und er ist dort dann in einem fremden Land angekommen. Dima hat uns das mitgegeben und gesagt, wie war das denn? War er erkennbar als jemand, der von woanders kam? Haben die Leute erkannt, dass er aus einem anderen Land kommt, dass er eine andere Sprache spricht, dass er einen anderen Akzent hat? Und hat er dann von den Erlebnissen auch mit von Gott, die er hat, gesprochen? Hat er den Willen Gottes getan, dort, wo Gott ihn hingesetzt hat? Und das hat er getan. Und er wurde schlussendlich dann auch vom Pharao erhoben, direkt unter seine Stelle, also der zweite Mann im Land, richtig viel Macht, richtig viel zu sagen. Eigentlich hätte das schon fast das Happy End sein können, aber da war ja noch diese Geschichte mit den Brüdern, wie das Ganze anfing. Das war ja nicht geklärt. Und die letzte Amtshandlung von Josef, von der wir letzte Woche gehört haben, war ja, dass er aus dem Traum für den Pharao, wo der Pharao von diesen mageren Kühen und von den dicken Kühen geträumt hat, dass er dort klar verstanden hat von Gott, es kommt eine Hungersnot. Und wir haben jetzt 7 fette Jahre, da müssen wir zusehen, dass wir zur Seite legen, damit wir die 7 mageren Jahre, wenn er nämlich Dürre ist, gut überstehen. Und so hat er als Staatsminister dann seinen Auftrag wahrgenommen. Und da standen wir jetzt, ja, und was wir gehört haben, waren wirklich die allerletzten Verse, aber dazwischen fehlt uns ja noch ein bisschen was. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Und trotzdem steht heute die ganze Zeit dieser Vers über allem. 1. Mose 50, Vers 20. Mose sagt, Josef sagte zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Wir sind jetzt mitten in dieser Hungersnot angekommen und das Volk Israel, was es so ja noch gar nicht gab, Jakob und seine Söhne, außer Josef, der war ja in Ägypten, waren nicht so gut vorbereitet wie Ägypten. Irgendwann war das Korn oder was auch immer sie da gespeichert haben und zu essen brauchten, leer. Und die hörten aber, Mensch, es gibt in Ägypten, da gibt es jemanden, der hat wohl gut vorgesorgt, da kann man noch was kriegen. Und so sagt dann Jakob seinen Söhnen, geht hin, nehmt Geld mit und was auch immer und seht zu, dass ihr uns als Volk etwas zurückbringt. Ein Sohn bleibt hier, Benjamin. Ich habe Josef schon verloren von meiner liebsten Frau Rahel. Benjamin ist der zweite Sohn, den ich von ihr bekommen habe, der geht nicht mit. Und so gehen die 10 Brüder ab nach Ägypten und sie landen dann auch bei Josef. Sie kommen zu ihm, bitten ihn um Unterstützung für ihr Volk, bitten ihn, dass er mit ihnen teilt und fallen sogar vor ihm nieder. Weil sie sehen in ihm nicht den Bruder, den sie mal verkauft haben, sondern sie sehen einen ägyptischen Staatsminister. Sie erkennen ihn nicht. Josef weiß genau, wer vor ihnen ist. Aber die Brüder wissen nicht, vor wem sie stehen. Und sie fallen vor ihm nieder. Und so wird dieser Traum, auch wegen dem Josef in den Brunnen geworfen wurde, wahr. Die Brüder fallen vor ihm nieder und huldigen ihn und bitten ihn, dass er ihnen hilft. 20 Jahre sind ungefähr vergangen. 20 Jahre. Natürlich war für die Brüder klar, den gibt es nicht mehr. Josef ist Geschichte, ist ja erledigt. Wir haben ja dem Vater gesagt, dass er gestorben ist und weg ist. 20 Jahre später. Und jetzt überlegt euch mal, stellt euch mal Josef vor. Was haben die Brüder ihm angetan? Und jetzt knien sie da vor ihm. Und er sieht die gleichen Brüder, die ihn damals schon auf dem Felde kommen sahen, getuschelt haben und ihm endgültig dann auch Gewalt angetan haben und ihn verkauft haben. Diese Brüder knien vor ihm und er sieht sie an und wer kniet denn da? Das sind Menschen, die ihm wehgetan haben. Das sind Menschen, die an ihm schuldig geworden sind. Das sind Menschen, wenn uns sowas passiert wäre, die würden wir doch meiden. Unser Leben lang will ich nichts mehr mit denen zu tun haben. Und jetzt kommt noch die Situation, dass die vor mir knien und was von mir wollen. Ich denke, für viele von uns ist klar, was wir machen würden oder was der erste Impuls wäre. Denen werde ich doch jetzt nicht helfen. Die haben doch überhaupt nichts verdient. Was haben die mir alles angetan? Und ich weiß nicht, ob ihr auch solche Menschen in eurem Leben habt. Ob ihr jetzt Menschen vor Augen habt, die an euch schuldig geworden sind. Ob ihr vielleicht seit 20 Jahren, vielleicht seit 2 Jahren, seit 2 Wochen, ich weiß es nicht, so eine Wunde mit euch rumschleppt und sagt, also der hat mich so verletzt, der hat so schlecht mit mir gemeint, von dem will ich gar nichts mehr wissen. Vielleicht habt ihr auch solche Menschen in eurem Leben. Das Verrückte ist, Josef bleibt erstmal cool. Anstatt sich zu zeigen und zu erkennen zu geben und den Brüdern zu sagen, wer er ist, stellt er sie erstmal auf eine Probe. Und dann verplappern die sich so in dem Sinne, naja, unser Vater Jakob und ein Bruder ist ja zu Hause geblieben und einen, den gibt es schon lange nicht mehr. Und dann sagt Josef so als Probe für sie, alles klar, ich will jetzt wissen, ob ihr die Wahrheit sagt. Ein Bruder lasst ihr mir hier, den behalte ich als Geisel sozusagen, als Pfand. Und dann geht ihr nach Hause und kommt mit dem anderen Bruder wieder. Und dann wollen wir sehen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt. Und so wird Simeon, einer der Brüder, als Geisel ins Gefängnis geworfen und die anderen werden wieder nach Hause geschickt, um Benjamin zu holen. Und ich lese aus 1. Mose 42, die Verse 21 und 22, denn was hat das wohl bei diesen 10 Brüdern da ausgelöst? Sie sprachen aber untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Und da denken sie an Josef zurück. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortet ihnen und sprach, sagte ich euch's nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert. Man merkt, die Brüder denken dann doch mal 20 Jahre später über das nach, was sie getan haben. Sie knieten dort vor Josef. Es waren die gleichen Männer wie vor 20 Jahren, aber sie hatten eine andere Haltung mittlerweile. Und da wurden gerade durch diese Begegnung nochmal daran erinnert, was sie ihrem Bruder angetan haben. Und sie gehen dann nach Hause zu ihrem Vater Jakob, Simeon bleibt im Gefängnis, erzählen ihrem Vater, was dieser Staatsminister aus Ägypten gesagt hat, was sie tun sollen und dass er Simeon nur freigibt und dass er ihnen nur noch mehr Getreide und so weiter verkauft, wenn sie jetzt mit Benjamin zu ihm hinkommen. Und da geht dieser Scherbenhaufen weiter. Ja? Josef sagte, ihr gedachtet es böse mit mir zu tun. So viel Böses ist in diesem Leben passiert und so viel Böses kann man hier auch erkennen, was die Menschen dort gespürt haben. Denn Jakob sagt dann, dies alles ist über mich gekommen. Er bricht eigentlich das zweite Mal zusammen. Er ist zusammengebrochen, als sein Sohn Josef ihm genommen wurde und jetzt merkt er, ich soll jetzt Benjamin auch noch wegschicken. Also schlimmer kann es kaum noch kommen. Und so sagt er das auch: Mein Sohn Benjamin soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und wenn er auch noch weggeht, dann sterbe ich gleich mit. Und so sagt Jakob erstmal: Nein, ihr geht nicht. Ihr geht nicht nochmal. Was für ein Scherbenhaufen. Eigentlich drehen die sich da die ganze Zeit im Kreis. Schon wieder ist ein Bruder im Gefängnis. Schon wieder ist der Vater Jakob am Boden zerstört. Aber eins hat sich verändert. Die Brüder sind sich ihrer Schuld bewusst. Das waren sie 20 Jahre davor nicht. Die Brüder sind sich ihrer Schuld bewusst. Sie wissen, dass sie etwas Falsches getan haben. Und das fühlt sich nicht gut an. Das sind harte Momente in unserem Leben, wenn wir erkennen, dass wir etwas falsch getan haben. Und der erste Impuls ist, Ausreden zu suchen. Der erste Impuls ist, auf andere die Schuld zu schieben. Der erste Impuls bei uns ist, halten wir es runter. Genau das haben sie ja getan damals auch. Sie haben ja nicht die Wahrheit gesagt. Aber jetzt, 20 Jahre später, sind sie verändert. Und sie müssen sich eingestehen, wir haben Schuld. Wir haben an unserem Bruder gesündigt. Und es ist unangenehm, diese Verantwortung zu übernehmen. Aber sie tun es. Und da ist dann endlich ihr Gewissen wieder wach, was es lange vorher nicht war. Sie sehen ein, was sie Falsches getan haben. Und das soll uns auch ein Beispiel sein, dass wir das auch einsehen müssen in unserem Leben. Es bringt nichts, 20 Jahre Dinge irgendwie Gras drüber wachsen zu lassen. Das ist nicht so. Wir machen Fehler in unserem Leben und wir müssen dazu stehen. Und wir müssen nicht 20 Jahre warten wie die Brüder. Wir dürfen sehr gerne schneller zu dieser Erkenntnis kommen. Ich hatte mal einen Chef, der sich dann vorgestellt hat und meinte: Ich sag euch mal, was mir wichtig ist. Ihr könnt gerne Fehler machen. Ihr sollt fleißig sein und ich möchte, dass ihr ehrlich seid. Und wenn ihr dann Fehler macht, habe ich damit kein Problem. Aber wenn ihr zu mir kommt und mich versucht zu, dann sagen wir mal, veräppeln, er hat etwas anderes gesagt, dann habt ihr ein Problem mit mir. Ja, das war so seine Maßgabe. Fehler passieren, aber dann steht dazu und dann finden wir auch eine Lösung. Und genau so wäre das der richtige Weg hier. Und die Brüder haben lange gebraucht, bis sie dahin kommen. Ihr gedachtet, es böse zu machen. Wenn wir uns dieses Leben von Josef mal anschauen, ich verstehe, warum er das sagt. Ihr gedacht hat, das böse zu machen. Was ist da alles passiert? Der Vater bevorzugt seine Söhne, einen Teil seiner Söhne. Das ist schon auch was Böses. Sowas sollte ein Vater nicht machen, dass er Lieblingssöhne hat. Das ist kein gutes Vorbild, das Jakob uns da gibt. Seine Brüder haben ihn verachtet. So soll es nicht laufen unter Geschwistern, dass der eine den anderen nicht mag, hasst oder sogar mit Absicht etwas Böses tut. Sie haben gelogen. Lügen haben kurze Beine, Lügen bringen uns nicht nach vorne. Das haben die Brüder hier auch erlebt. Und das war auch Böses, was in Josefs Leben passiert ist. Sie haben ihn brutal irgendwo reingeschmissen. Auch das passiert im Leben, dass man wirklich auch körperlich geschlagen wird und körperlich leidet. Dann erlebte er diese sexuelle Versuchung durch Potiphas Frau. Auch das ist Realität, auch das ist böse, das möchte Gott nicht. Gott möchte nicht, dass eine Frau einen anderen Mann versucht zu verführen oder andersrum. Gott hat da einen anderen Plan, das ist böse. Er ist gelandet im Gefängnis und am Ende, da war ich auch persönlich enttäuscht, obwohl ich den gar nicht kenne, der Mundschenk. Josef bringt ihn eigentlich raus aus dem Gefängnis und er vergisst ihn einfach. Der Mundschenk sitzt im Gefängnis. Josef hat ja für den Bäcker eine traurige Nachricht, aber für den Mundschenk eine gute. Er kommt raus und vergisst Josef. Wie kann man denn, was ist das denn für ein Mensch? Da wird einer gerettet aus dem Gefängnis und vergisst den, der ihn da rausgeholt hat. Aber auch das gehört zur Realität, dass wir Menschen etwas Gutes tun und dies uns einfach nicht wertschätzen. Dass sie uns vergessen, alles für selbstverständlich nehmen. So viel Böses. Ja, Top 10 oder was weiß ich, Hitparade des Bösen, kann man nennen, wie man will. Also in diesem Josef muss doch innerlich der Vulkan gebrodelt haben, wenn er diese Brüder da gesehen hat, bei all dem Schlechten, was ihm passiert ist. Aber er sagt das über sein Leben. Ihr gedachtet, das Böse zu tun, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Wir sehen in Josefs ganzen Leben oder in diesen ganzen Reaktionen, wie er mit allem umgeht, nicht nie den bösen Blick auf die Menschen. Seine Haltung ist nie auf das Böse ausgerichtet, was ihm zugekommen ist. Wir lesen kein Wort davon, dass er schlecht über Potiphas Frau geredet hat. Dass er dem Mundschenk und dem Bäcker das erste erzählt, dieses Flittchen und hat sich extra rausgeputzt und was weiß ich, so schlimmes Mädel. Er redet nicht schlecht über sie. Er trägt auch diesem Mundschenk nichts nach. Ja, ich habe mehr Wut innerlich wahrscheinlich, als er sie je hatte gegen diesen Typen. Er redet nicht auch später, als er rausgeholt wird und dann beim Pharao zum zweiten Mann gemacht wird. Da ist nicht seine erste Amtshandlung, Mundschenk wird ausgetauscht. Er redet nicht schlecht über die Menschen, die ihm was getan haben. Er ist nicht verbittert gegenüber seinen Brüdern. Er hätte denen gleich allen den Kopf abhauen können, als die vor ihm gekniet haben. Aber das sagt er am Ende über sein Leben. Die Menschen, die Menschheit, die Welt gedenkt es böse zu tun, aber Gott gedenkt es gut zu machen. Also es ist Versöhnung in Josef, anstatt dass er Rache will oder nachtragen möchte. Irgendwann geht dann dieses Korn, was die Brüder mitgenommen haben, dann in Kanaan auch zu Ende und Jakob muss nochmal drüber nachdenken. Entweder sie verhungern jetzt alle, Simeon ist ja noch in Ägypten im Gefängnis. Josef wartet darauf, dass Benjamin gebracht wird, aber er wollte es ja nicht, Jakob. Aber er muss nochmal drüber nachdenken, weil sonst verhungern sie alle. Und schlussendlich hat er keine andere Wahl und sagt, nehmt Benjamin mit, wir müssen gerettet werden als Volk. Dann kommen die Brüder also das zweite Mal zu Josef. Und dann ist irgendwann auch mal Schluss mit Zusammenreißen und irgendwie eine Maske noch aufsetzen. 1. Mose 45, 1-3, als sie das zweite Mal dann vor ihm stehen, da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allen, die um ihn herum standen. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschraken sie vor seinem Angesicht. Sie treffen wieder aufeinander. Aber es gibt keine Explosion der Wut, keine Explosion der Rache, keine Explosion der Strafe, sondern es fließen eigentlich Freudentränen. Es fließen Freudentränen, Versöhnungstränen. Josef hat seinen Brüdern vergeben. Das merken wir in seinem ganzen Tun. Das merken wir, indem wir hier ihnen begegnet. Und es gibt guten Grund zu vergeben. In Sprüche 17, Vers 9 lesen wir, das könnte auch irgendwo einfach als Sprichwort durchgehen, wer Verfehlung zudeckt, der stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Es ist gut zu vergeben. Es ist gut zu versöhnen. Matthäus 6, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wir sollen vergeben, weil uns vergeben wurde. Weil wir die Quelle der Vergebung, die Quelle der Versöhnung in Jesus Christus am Kreuz haben, können wir vergeben. Ich kann mir vorstellen, wie Menschen nicht in der Lage sind, solche Dinge zu vergeben, wenn sie Jesus nicht kennen. Dann finden sie keine Gerechtigkeit. Dann sagen sie, es ist nicht gerecht, wenn ich ihnen vergebe. Sie haben mir doch etwas angetan. Und vielleicht habt ihr auch diese Wunden oder diese kaputten Beziehungen, wo ihr sagt, das funktioniert nicht. Dem kann ich niemals vergeben. Du kannst es nicht von dir aus. Aber wenn du deine Schuld von Jesus vergeben bekommen hast, dann kannst du das tun. Und so ist Vergebung, ehrlich gesagt, kein Kann-Produkt, sondern es ist eine Pflicht. Wir werden aufgerufen zu vergeben. Wir sollen nicht richten. Und so sagt uns Lukas 6, so werden wir dann auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Und obwohl Josef das alles nicht hat, was wir haben, wir können das jetzt alles lesen und es bestätigt sich alles. Was Josef getan hat, wird durch die Bibel immer wieder bestätigt. Obwohl er das alles nicht kannte, hat er richtig gehandelt. Er hat vergeben. Viele Jahre waren da vergangen. Viele Dinge sind da passiert. Und es gibt häufig diese Situation. Diese Woche hatten wir auf der Arbeit wieder so einen Gebetskreis. Und es war außer mir nur eine andere Person da. Also sprachen wir mal ein bisschen offen. Und sie sagte mir, weißt du eigentlich, dass zwei Personen, die hier auch in diesem Kreis sind, miteinander Riesenstreit haben? Die eine war mal die Chefin von dem anderen, hat ihn degradiert, irgendwo anders hingesetzt und seitdem können die kein Wort mehr miteinander reden. Beide wollen in einem Gebetskreis von Christen sein, aber kriegen es nicht gebacken, ihren Streit zu lösen. Und das ist so ein Beispiel. Und wie viele Sachen schleppt ihr mit euch rum oder habt ihr selber gehört von anderen, wo es Streit gibt und ihr lasst Gras drüber wachsen oder redet nicht drüber, 20 Jahre, irgendwann ist das schon Geschichte. Aber das erlöst sich nicht von alleine. Wir sind aufgerufen zu vergeben. Und so sagt Josef ihnen, holt meinen Vater, holt alle her, kommt zu mir und zögert nicht. Ihr seid hier willkommen. So redet er mit seinen Brüdern, so redet er mit seiner Familie, die ihn eigentlich verstoßen hat und verspricht ihnen, ich werde für euch sorgen. Josef ruft seine Familie nach Ägypten genauso in Sicherheit und verspricht ihnen, sie zu versorgen, wie Jesus dich und mich zu sich in Sicherheit ruft. Kommt zu mir und zögert nicht, sagt er. Der Vater kann das kaum glauben, verstehe ich, aber die ganze Familie macht sich auf nach Ägypten. Sie sehen sich wieder, siedeln sich an, der Pharao kümmert sich gut um sie, sie bekommen ihr eigenes Land, wo sie anpflanzen können und weiden können und hin und her. Jakob hat alle wieder zusammen, sieht Kinder, Enkelkinder. Am Ende segnet er seine Söhne und die Enkelsöhne und stirbt dann irgendwann lebenssatt und wird sogar noch feierlich in Kanaan begraben. Das kann man nachlesen, also Riesenbeerdigungszeremonie, ein richtiges Happy End. Wir lieben das. Nicht jede Geschichte in der Bibel geht so aus, aber heute, ja, habe ich das Privileg, von diesem Happy End zu sprechen. Die sind miteinander versöhnt. Ihr gedachtet es böse, aber Gott machte es gut. Ich habe mich gefragt, wie kann Josef dazu kommen, das zu sagen? Wie kann er sagen, Gott gedachte es gut zu machen? Und das müssen wir uns zum Schluss dieser Serie, wo wir ganz besonders auf Josef schauen, uns auch noch mal anschauen. Denn wir wissen nicht, wie Josef seine Beziehung zu Gott gepflegt hat. Es gab damals noch keine Gemeinde, es gab damals noch keine Bibel. Ich weiß es nicht, weil wir auch nichts darüber lesen. Aber was wir lesen, ist, was für ein Gottesbild Josef hat. Er sagt in ganz verschiedenen Aussagen, wer Gott für ihn ist. Und das ist der Schlüssel, warum er so handeln kann, wie er gehandelt hat. Er handelt nicht so, weil er der sozialste Typ hier in Wolfsburg ist und weil er der Gutmensch ist und wohltätig noch und nöcher und weil er so ein barmherziges Herz hat oder was weiß ich. Er handelt so, wie er gehandelt hat, weil er ein klares Gottesbild hat. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, weil dieses Gottesbild hat ihn geleitet. Und da möchte ich uns als erstes zeigen, Josef sieht Gott als König und Richter. Drei Stellen. In 1. Mose 39, Vers 9 sagt er, wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Das ist die Situation, wo er der Frau des Potiphas widersteht. Wie sollte ich gegen Gott sündigen? Das ist sein Argument, warum er nicht sündigt. Das nächste, als er mit seinen Brüdern zusammensteht, am dritten Tage aber sprach er zu ihnen, wollt ihr leben, so tut nun dies, also geht und holt Benjamin, denn ich fürchte Gott. Er sagt, ich werde euch hier nicht einfach verurteilen oder irgendetwas machen. Er sagt ihnen, ich fürchte Gott. Und in 1. Mose 50, wo seine Brüder, das haben wir in der Lesung gehört, Angst haben. Jakob ist gestorben und sie haben jetzt Angst, bestimmt kommt jetzt die Rache. Josef hat sich nur zusammengerissen, solange Papa noch lebte, aber jetzt ist er tot und jetzt haut er uns aber eine. Da sagt er, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt? Für Josef ist klar, Gott ist König und Richter. Nicht er selber ist König und Richter, sondern Gott ist es. Nur ihm alleine steht das Richten zu. Gott ist der gerechte Richter. Wir werden sehen, was nächste Woche für ein Urteil bei Olaf Latzel gesprochen wird. Aber wir können schon jetzt hunderte andere Urteile rausholen, wo wir sagen, das war nicht gerecht, was gemacht wurde. Wir beten darum, dass es gerecht wird. Von dieser Welt brauchen wir keine gerechten Gerichte schlussendlich erwarten. Gott ist der gerechte Richter. Und Josef ist das klar. In all dem, was ihm passiert ist, macht er sich nie selber zum König. Er macht sich nie selber zum Richter. Für ihn ist klar, Gott ist es. Deswegen fürchtet er ihn. Und deswegen ist Gott der höchste Maßstab für ihn. Und so hält er sich von ihm in diesen ganzen Schwierigkeiten, die er erlebt hat, getragen. Und wir lesen auch das in den Psalmen in so vielen Stellen, dass Gott der Richter ist auf Erden. Er wird Richter sein, der den einen erniedrigt und den anderen erhöht. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit Wahrheit. Josef war das klar. Gott ist der Richter. Ist uns das klar? Wir haben wieder viel mehr Informationen als Josef. Jesus hat das ganz deutlich gemacht, dass er wiederkommen wird, um Gericht zu halten. Und da wird jeder von uns, du und ich, werden zu Gottes Gericht gerufen. Und es gibt dort nur zwei Urteile, ewige Herrlichkeit oder ewige Verdammnis. Da gibt es nichts dazwischen. Gott ist König und Richter. Wenn wir das genauso begreifen wie Josef, dann wird es uns gelingen, richtig zu handeln. Josef hat Gott als souverän erkannt. In 1. Mose 45, da lesen wir auch davon, da hat Josef sich gerade dann seinen Brüdern zu erkennen gegeben. Ja, er hat angefangen zu weinen, wir haben das vorhin gelesen und dann geht es weiter. Und er sagt zu seinen Brüdern, und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist und es sind noch 5. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Josef akzeptiert, dass Gott der souveräne Gott ist. Das verstehen wir nicht, welche Wege uns Gott hier manchmal führt. Und man sagt, das ist doch, was ist denn das, ging das nicht anders? Mussten denn die Brüder wirklich Josef das zumuten, damit er am Ende in Ägypten landet? Hätte er keinen anderen Weg finden können? Es ist Gottes Entscheidung und Gott ist souverän und Josef akzeptiert das. Josef hat akzeptiert, dass Gott derjenige ist, der die Fäden in seinem Leben zieht, nicht seine Brüder. Akzeptier du das auch, dass Gott die Fäden in deinem Leben zieht. Es ist nicht der, der dir was Böses will. Es ist nicht der, der dir was schuldet. Es ist nicht der, der dich zu irgendetwas versucht hat, auf den du blicken sollst, sondern blicke in allem auf Gott. Alles, alles passiert in unserem Leben mit dem einen Ziel. In jeder Situation ist die eine Reaktion die richtige, auf Gott zu schauen. In guten, in schlechten, in zufriedenen, in wütenden Zeiten ist es immer richtig, auf Gott zu schauen und ihm zu vertrauen, dass er alles richtig führt. Josef wusste das. Der Herr wird immer König sein und ewig. Wir haben bei Gott keine Demokratie. Ja, wir Menschen glauben, wir haben jetzt die beste Form gefunden, Demokratie. Und wir merken, das ist auch nicht so der Weisheit letzter Schluss, wenn wir 10 Parteien mit 10% haben, dann ist irgendwie nichts so mit klarer Linie. Bei Gott gibt es keine Demokratie. Gott ist unser König. Das mag uns vielleicht nicht so gefallen oder wir schlucken jetzt erstmal und sagen, ah, ich will eigentlich aber einen, mit dem ich verhandeln kann, ist Gott nicht. Gott ist souverän, Gott ist über uns. Das müssen wir akzeptieren, das wird uns helfen, genauso wie Josef, mit dieser Erkenntnis die Wege in unserem Leben zu gehen. Josef hat Gott als Geber aller Gaben erkannt. Als er vor dem Bäcker und dem Mundschenk im Gefängnis ist und ihnen sagt, so erzählt mir mal eure Träume, da sagt er ihnen, erzählt es mir. Das Auslegen wird Gott geben, aber erzählt es mir mal. Er weiß, dass er es nicht von sich aus richtig bewerten kann. Gott wird ihm diese Erkenntnis geben. Als er vor dem Pharao steht, das Gleiche. Erzähl mir den Traum, das steht aber nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Und später sagt er auch noch in einem Gespräch, Vater-Sohn-Gespräch, Josef und sein Vater Jakob, hier, das sind meine Söhne, die Gott mir gegeben hat. Josef kennt Gott als den Geber aller Gaben. Er weiß, dass er alles, was er bekommen hat in seinem Leben, alles, was er getan hat, alles, was er erreicht hat, dass er das von Gott bekommen hat. Gott ist der Geber aller Gaben, auch in deinem und in meinem Leben. Und das hat ihm auch geholfen, diesen Blick auf Gott zu behalten und dann nicht hochmütig zu werden, dass man sagt, naja, jetzt ist mir so viel Schlechtes passiert, endlich bin ich mal in der Situation, dass ich was tun kann und ich habe mich ja auch nicht dumm angestellt und bin zu Recht in dieser Position. So denkt er nicht. Er nimmt alles aus Gottes Hand und das hat er ganz deutlich hier gemacht. Und ich wünsche uns das auch, dass wir Gottes Gaben in unserem Leben erkennen. Dass wir nicht auf unserem Vermögen, auf unseren Kindern, auf unseren Häusern oder auf unseren Lebensläufen sitzen und sagen, ach, das habe ich gut getan. Ich habe mich ja nicht dumm angestellt. Ich habe in der Schule was Gutes getan. Ich habe gut studiert. Ich bin auch fleißig im Job. Ich habe mich um eine tolle Frau und einen tollen Mann gekümmert. Es ist doch das, was ich getan habe. Nein, Josef hat das gewusst. Gott ist der Geber aller Gaben. Und das hat ihn auch diesen Weg geführt, dass er nicht auf sich selber geschaut hat in diesen Situationen seines Lebens, sondern alles aus Gottes Hand genommen hat. Und dann kommt eigentlich mein Lieblingspunkt, Gottes Güte. Als dann schlussendlich Benjamin, sein kleiner Bruder, vor ihm steht, da sagt er zu ihm, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und dieser letzte Satz, der Hauptvers für uns heute, in dem Josef sagt, aber Gott gedachte es gut zu machen. Wir kennen diesen Begriff Güte eigentlich nicht so ganz richtig und es ist nur ein Wort, aber eigentlich steckt da unglaublich viel drin. Güte bedeutet eine liebevolle Fürsorge. Güte bedeutet vorbehaltlose Freundlichkeiten, Treue, zuverlässige Hilfe, absoluter Trost, selig machende Führung. All das ist Güte. Die Güte Gottes bedeutet, dass er sich uns in allem zuwendet. Positiv. Er meint es immer gut mit uns. Er ist der Richter, der am Ende gerecht richten wird. Aber er meint es gut mit dir und mir. Das ist Gottes Güte. Und das hat Josef doch erkannt. Das hat auch David erkannt, als er gesagt hat, gnädig und barmherzig ist er ja geduldig und von großer Güte. Die Güte Gottes in unserem Leben zu suchen und zu erkennen. Ich glaube, das wird uns so glücklich machen. Das wird uns so glücklich machen. Wir werden gar nicht mehr auf das schauen, was andere uns getan haben oder was wir irgendwo gut oder schlecht gemacht haben, sondern wir werden auf Gott sehen und sehen, Mann, wie meint Gott es gut? Und manchmal fühlt sich das nicht so an. Ja? Josef hat viele Situationen gehabt, in denen man fragen könnte, ja, wo waren da Gottes Güte in diesen ganzen Schwierigkeiten? Aber er hat in diesen ganzen Schwierigkeiten, rückblickend, guckt er auf diese Situation und stellt fest, Gott hat es gut gemeint, weil er in diesen Situationen nach Gott gesucht hat und auf Gott gehört hat. Im Psalm 36 steht, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Mimi und Band, ihr dürft schon nach vorne kommen. Wir hören gleich ein Lied und das ist für mich Josefs Lehre des Lebens. Ihr gedachtet es böse, aber Gott gedachte es gut zu machen. Hätte Josef in dieser ganzen Zeit irgendwo seinen Schmerz, sein alles hingeschmissen und wäre nicht mehr mit Gott gegangen, er hätte dieses Ende seines Lebens nicht erkannt. Er hätte es nicht erkannt, aber er hat auf Gott vertraut und ist mit Gott auch durch diese schwierigen Zeiten gegangen. Josef wusste immer, Gott verlässt ihn nicht. Gott ist treu. Gott ist ihm gegenüber gütig. Und auch in schwierigen Zeiten steht Gott ihm bei. Und vielleicht hätte Josef es so in diese Worte gefasst, wie in diesem Lied. Gottes Güte jagt dir nach. Und das Gewaltige ist, im letzten Teil des Verses wird das klar. Warum hat Gott es gut getan, um zu tun, was jetzt am Tage ist, um zu tun, was jetzt klar geworden ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Das Volk Israel ist ab diesem Zeitpunkt in Ägypten. Es wird dort ein großes Volk werden. Aus dem Stamm Juda, einer der Söhne von Jakob, wird David hervorgehen. Einer der Nachkommen Davids ist Jesus. Gott hat es gut gemacht, nicht einfach so, sondern um ein großes Volk zu werden, um sich ein großes Volk zu machen. Und deswegen ist das eine persönliche Botschaft an dich und an mich. Die Parallelen sind so klar. Jesus wurde missachtet und von seinen Brüdern verraten. Jesus wurde versucht mit allen Versuchungen in dieser Welt und hat widerstanden. Obwohl er nichts getan hat, wurde er verurteilt. Er wurde hinabgeworfen als Strafe. Aber er ist wiedergekommen. Er ist aufgestiegen. Er hat gesiegt. Und das hat er für dich und für mich getan. Und er ist jetzt in Macht und Herrlichkeit, so wie Josef es in Ägypten war, ist Jesus das für uns geworden. Und er sorgt für sein Volk. In fetten und in dürren Jahren sorgt Jesus für sein Volk. Und das Ziel ist weiterhin, ein großes Volk zu erhalten. Und du kannst zu diesem Volk gehören. Du kannst Christ werden. Du bist ein Christ, wenn du an Jesus glaubst. Wenn du Jesus zum König in deinem Leben machst, und das musst du bewusst entscheiden, das passiert nicht von alleine. Jesus will der König in deinem Leben sein und du musst Ja zu ihm sagen. Und deswegen möchte ich dich fragen, möchtest du Konflikte deines Lebens lösen lassen? Möchtest du Versöhnung finden? Möchtest du, dass dieser Gott auch dich begleitet und sehnst du dich nach seiner Güte und seiner Treue? Dann komm. Und zögere nicht. Lass uns darüber reden. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam überlegen, was der nächste Schritt für dich in deinem Leben ist. Aber lass es uns tun. Ich möchte noch mit uns beten. Lass uns dazu aufstehen. Vater, danke für diese wunderbare Geschichte. Danke, dass du sie geschehen hast lassen und dass Josef da überall durch musste, aber wir dürfen davon lernen, Herr. Danke, dass wir durchgehen konnten, sein ganzes Leben mitgehen konnten und erfahren haben, was er daraus gelernt hat, nämlich, dass du in allem bei ihm warst. Dass er ein klares Bild von dir hatte, als seinem Gott, als König, als Richter, als souveränen Herrscher, als liebenden Vater, als jemanden, der es immer gut mit ihm meint. Herr, und hab Dank, dass du diese Linie durchziehst bis zu deinem Sohn Jesus Christus und der Schlüssel ist, damit wir auch zu dir gehören dürfen. Herr, ich bitte dich für unser Leben, in dem es Versöhnung braucht, in vielen Beziehungen, in denen wir stecken oder wo ich Streitigkeiten 20 Jahre her sind, hilf uns, diese zu lösen und hilf uns, zu dir zu kommen und die Versöhnung auch bei dir zu finden, dass wir mit dir versöhnt sind. Und ich bitte dich darum, dass du uns rufst, dass du jeden von uns das immer wieder deutlich neu machst und uns klar machst, dass wir Ja zu dir sagen müssen, damit wir deine Kinder werden. Segne uns, Herr. Amen.